Also ich glaube, was mich viel mehr interessiert, sind so die wirklich großen Fragen, wo man dann halt aus ganz vielen unterschiedlichen Fachgebieten die Erkenntnisse zusammenziehen muss und darf. Und das finde ich halt auch ein super Privileg. Also ich bin so dankbar, dass Leute so diese fundierte Arbeit machen und ich dann sozusagen einfach so die Haupterkenntnis aus 30 Jahren Forschung mal so schnell mir in einer halben Stunde reinlesen kann und das dann verbinden kann mit anderen Erkenntnissen. Das macht mir jetzt einfach viel mehr Spaß.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditudes. Mein Name ist Meret Thur. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung. Und hier bin ich unter anderem für Veranstaltungen im MINT-Bereich zuständig. Ursprünglich hat auch unsere heutige Gästin ein Studium im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich absolviert. Herzlich willkommen bei uns, Clara Wiemer. Es freut mich, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist in der Stadt Zürich aufgewachsen und später fürs Studium nach Lausanne gezogen. An der EPFL hast du Maschinenbau und Elektrotechnik studiert. Während des Studiums hast du als Tutorin Physik für Ingenieurstudierende unterrichtet und warst politisch aktiv im Vorstand der Jungen Grünen. Das letzte Jahr deines Bachelors hast du im Austausch in Moskau verbracht. Russisch hattest du bereits im Gymnasium gelernt. Und während du im Studium vor allem Fächer im Programmieren belegt hast, hast du in Moskau auch angefangen zu schreiben und Artikel in der Moskauer Deutschen Zeitung veröffentlicht. Das war also deine erste Erfahrung mit journalistischem Schreiben. Und mit 24 wurdest du dann Mitgründerin des Schweizer Online-Magazins Republik, wo du zunächst für die IT- und Produktentwicklung verantwortlich warst und später die strategische Leitung übernommen hast. Zudem warst du Mitglied der Eidgenössischen Medienkommission EMEC. Danach bist du durch Praktika in den Journalismus eingestiegen. Inzwischen lebst du in Berlin und bezeichnest dich selbst als Schreiberin. Anfang 2025 hast du zusammen mit Peter Lau dein erstes Buch mit dem Titel «Zu jung, zu alt, egal, für eine Arbeitswelt ohne Altersgrenzen» herausgegeben und vor kurzem habt ihr einen gemeinsamen Newsletter gestartet. Und zum Abschluss der Vorstellung darf ich noch erwähnen, dass du Alumna der Schweizerischen Studienstiftung bist. Ja, was für ein spannender Werdegang. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch.
Dann starten wir doch gleich. Ja, der geradlinige Weg, so Gymnasium, Studium, Job, wie viele das machen, das schien für dich noch nie eine Option zu sein. Du hast bereits im Gymnasium deinen eigenen Weg gewählt. Du hast nämlich das Gymnasium noch 2,5 Jahre vor der Matura abgebrochen und dich selbstständig auf die eidgenössische Matura vorbereitet. Die hast du dann ein Jahr vor deinen ehemaligen SchulkollegInnen abgeschlossen. Kannst du uns von dieser Zeit ein bisschen erzählen und was hat der Entscheid auch für deinen weiteren Weg dann bedeutet?
Sehr gerne. Ja, ich habe die Schule gehasst, insbesondere in dieser Zeit. Also so in der Primarschule ging es noch, ich war eine gute Schülerin, aber dann so mit der Pubertät zusammen. Aber auch je länger die Schule ging, desto mehr war ich einfach nur enttäuscht und gelangweilt. Ich habe mich sehr unterfordert gefühlt, habe es aber irgendwie nicht geschafft, so gute Noten zu schreiben, dass das anerkannt worden wäre. So wirklich, die ist unterfordert, die können wir jetzt vom Unterricht suspendieren. Ich fand das eine unglaubliche Freiheitsberaubung auch. Also dieses 5 Tage pro Woche irgendwie diese, ich weiß nicht wie viele, 7 Stunden in der Schule sitzen zu müssen. Und habe verzweifelt den Weg gesucht, da rauszukommen. Und habe dann irgendwann rausgefunden, dass man sich in der Schweiz zum Glück einfach für die eidgenössischen Maturprüfungen anmelden kann. Habe lange meine Eltern bearbeitet, dass sie das auch mit unterstützen, was sie dann gemacht haben. Und dann habe ich die Schule verlassen, was ein sehr großes Risiko auch war. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Eltern mich da irgendwie unterstützt haben und auch dieses Risiko mit mir eingegangen sind. Und zum Glück, also ist es dann eigentlich auch gut gegangen. Ich glaube, für meinen weiteren Weg, Es war sicher eine sehr wichtige Erfahrung für mich, so eine positive Erfahrung im Sinne von, okay, ich kann Dinge auch anders machen, als sie vorgesehen sind und das kann auch gut gehen. Und ich glaube, das hat mir schon eine sehr große Unabhängigkeit von vorgegebenen Wegen sozusagen gegeben. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein Unbehagen gegenüber so Institutionen wie Schule und so habe ich auch immer noch nicht abgelegt. Also ich brauche dann oft auch diesen eigenen Weg, habe auch Mühe damit, mich in vorgegebene Strukturen einzufügen.
Sehr spannend, dass du sagst, dass es auch ein Risiko ist, natürlich von diesem vorgegebenen Weg sich abzuwenden und den eigenen Weg zu finden. Und du hast ja auch dann einige Ortswechsel gemacht, also zuerst bist du fürs Studium nach Lausanne gezogen und dann warst du dieses Jahr in Moskau, was ich bei der Recherche das Gefühl hatte, dass das sehr ein wichtiges Jahr war für dich. Du hast eben auch in New York und Kasachstan schon gearbeitet und wohnst inzwischen in Berlin. Waren diese geografischen Veränderungen auch wichtig für dich? Denkst du, dass du die neue Wege einschlagen konntest und eine neue Version von dir auch entdecken konntest?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man an einem Ort ist und auch in einem Umfeld, dann entwickelt sich ja ein Bild von einem selbst, das man selbst hat, dass das ja darauf beruht, wie man vielleicht da mal war oder was man bisher gemacht hat. Und dieses Bild wird ja dann auch vom Umfeld, von den Leuten rundherum und so weiter ja auch verstärkt und weitergetragen. Und das kann was sehr Gutes sein, aber es kann auch sehr hinderlich sein für Veränderung, weil man ja dann oft auch rechtfertigen muss, weshalb mache ich denn jetzt was anderes? Du hast doch immer gesagt, du willst das und das. Warum machst du jetzt plötzlich was anderes? Also man muss sich ja oft rechtfertigen, wenn man inkohärent ist in seinem Verhalten. Und da finde ich so geografische Wechsel extrem hilfreich. Und natürlich jetzt gerade so Moskau zum Beispiel ist schon auch einfach dann nochmal eine andere Kultur, ein anderes Land, da kriegt man einfach auch nochmal ganz andere Perspektiven, das ist ja klar. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, also ich bin vor gut 3 Jahren, habe ich bei der Republik aufgehört und habe dann beschlossen, dass ich schreiben möchte und ich glaube nicht, dass ich das hier geschafft hätte. Also die Hemmungen und alles, was man überwinden muss, sich auch zu trauen. Ich habe in Moskau mal ein bisschen geschrieben, aber ich habe sonst sehr wenig geschrieben. Ich war dann auch schon 30. Und dann nochmal so Anfängerin sein auch, ist ja was man sich auch trauen muss. So Schammomente irgendwie überwinden musste. Und da ist das natürlich extrem hilfreich, wenn man einfach an einem neuen Ort ist, wo alles neu ist, wo man neue Leute kennenlernt, die einen dann nur in dieser Rolle kennen und einen nicht immer vergleichen zu, wie man früher mal war. Also ja, ich glaube, das ist für mich sehr wichtig.
Mhm. Ja, sehr spannend. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass du dann wieder einen Schritt gemacht hast, der jetzt nicht in dieser geradlinigen Vorstellung ist, die viele Menschen haben. Hast du dich jeweils von der Neugier leiten lassen oder was denkst du, hat dich bewogen zu diesen Schritten?
Neugier ist sicher ein sehr, sehr wichtiges Element bei mir. Also ich würde schon sagen, ich bin so ein bisschen auch so süchtig nach neuen Eindrücken und nach neuen Erfahrungen. Also ich bin Mensch, ich ziehe extrem viel Energie aus neuen Herausforderungen, aus neuen Situationen. Aber ich glaube, da spielen auch viele andere Dinge rein und ich glaube, es war schon bei mir immer sehr stark, auch die Verantwortung. Also ich hatte früh schon immer eigentlich, war ich sehr politisch in einem weiteren Sinne, aber ich habe immer die Welt angeguckt und gesehen, das kann doch nicht sein, da ist so viel Leid, so vieles läuft schief. Das muss doch besser gehen, da muss man doch was verändern können. Und bei mir war schon auch immer sehr stark die Suche nach den Orten, wo ich was verändern kann oder wo ich das Gefühl habe, dass ich was Sinnvolles tun kann. Ich glaube, das war so neben der Neugierde sicher noch ein anderes Element, das sehr, sehr zentral war und ist bei mir immer noch.
Ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch alte Jahresberichte durchforscht, die wir von dir noch hatten. Und du hast da in deiner Zeit als Geförderte geschrieben, ich zitiere, ich habe die Hoffnung, dass ich meine Bestimmung finde und dass diese Bestimmung etwas mit meinem Studium zu tun hat, noch nicht ganz aufgegeben. Und ja, wollte dich jetzt fragen, hast du diese Bestimmung gefunden und verbindest du noch was mit deinem Studium von damals?
ja, sehr lustig, aus dieses frühere Ich zu hören. Also ich weiß nicht, ob ich meine Bestimmung gefunden habe. Ich glaube, das kann man ja oft auch erst im Nachhinein sagen. Und ich habe jetzt mit dem Schreiben auch ja wieder was relativ Neues begonnen und vor allem Habe ich ja das journalistische Schreiben, das mache ich jetzt seit irgendwie 2-3 Jahren. Habe jetzt aber im letzten Jahr sehr stark auch angefangen, fiktiv zu schreiben. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal so das Gefühl, dass es vielleicht was sein könnte, was ich sehr lange, für immer machen könnte. Und ich habe immer Dinge gemacht in meinem Leben, die ich gerne gemacht habe, die ich irgendwie sinnvoll fand, interessant, wo ich dachte, ah, das ist cool, vielleicht kann ich mich da weiterentwickeln. Aber es war schon, das kann ich jetzt auch retrospektiv sagen, es gab schon immer so ein bisschen dieses, ja, wahrscheinlich mache ich da mal noch was anderes. Und jetzt mit diesem Schreiben und gerade mit diesem fiktiven Schreiben habe ich das Gefühl, vielleicht ist das meine Bestimmung. Das heißt, du stellst diese Frage zu einem guten Zeitpunkt. Ich hoffe nicht, dass irgendwer in 10 Jahren dann diesen Ausschnitt aus diesem Podcast nimmt und mich fragt, ob das jetzt auch wirklich so war. Genau, aber ich weiß es natürlich nicht. Mit meinem Studium verbindet mich sehr wenig direkt, muss ich sagen. Aber ich glaube, es war ein sehr wichtiger Schritt auf meinem Weg. Ich habe das sehr gerne studiert und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt für mich genau das Richtige. Ich glaube, wie ich vorhin auch schon angetönt habe, für mich, um zu diesem Schreiben zu kommen, das war ein sehr langer Weg, wo ich persönlich mich lösen musste von ganz vielen Ängsten und Vorstellungen, die ich vielleicht als Kind schon entwickelt hatte. Und ich glaube, mit 20 hätte ich das einfach von der Reife her, ich hätte das nicht gekonnt, ich hätte mich nicht getraut. Das wäre nicht gut gewesen. Ich musste auch was anderes tun. Und dann ist natürlich dieses Ingenieurstudium, abgesehen davon, dass es super viel Spaß gemacht hat, ist natürlich schon eine sehr spezielle Schule, auch fürs Gehirn, habe ich das Gefühl. Also dieses ein paar Jahre lang so den logischen Teil des Gehirns so richtig zu trainieren. Ich glaube, das hat schon die Art, wie ich denke und die Art, wie ich auf die Welt schaue, sehr stark geprägt, ohne dass ich jetzt irgendwie konkret sagen könnte, ja, hier, diesen Satz schreibe ich jetzt so, weil ich damals irgendwie 4 Jahre lang Mathe gemacht habe.
Ich würde noch mal gern zurück zu dir als Schreiberin. Du hast ja Anfang dieses Jahres dein erstes, wenn du so erzählst, das erste von vielen Büchern veröffentlicht. Eben, es heißt Zu jung, zu alt, egal. Und du sprichst über Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt. Gibt es etwas, was dich bei der Arbeit am Buch jetzt total überrascht hat oder dich auch verändert hat in deiner Sicht auf die Welt oder die Arbeitswelt?
Also ich fange vielleicht mit dem Persönlichen an. Mir ist so klar geworden, dass ich extrem viel über Alter nachgedacht habe vorher, über mein eigenes, und zwar meistens negativ, ohne dass mir das bewusst war. Also ich habe sehr oft gedacht, jetzt bist du noch jung, jetzt musst du noch ganz viel tun, jetzt musst du ganz schnell beruflich vorankommen, aber auch privat, jetzt kannst du noch Party machen, jetzt kannst du noch Leute kennenlernen, jetzt kannst du irgendwie noch neue Länder entdecken und so weiter, weil bald bist du ja dann alt. Und es war eine total diffuse Vorstellung, die mir gar nicht klar war. Ich habe nicht bewusst darüber nachgedacht, aber ich hatte voll diesen Stress, dass ich sozusagen jetzt ganz schnell alles noch erleben muss und alles noch aufgleisen muss, weil ich ja dann bald alt sein werde und dann natürlich das alles nicht mehr so geht. Und mir ist einfach bewusst geworden, wie unglaublich viel Leben ich noch vor mir habe und die meisten Menschen noch vor sich haben. Also wie alt wir werden und wie lange wir eigentlich auch damit rechnen können, im Alter auch noch fit und beweglich und so zu sein. Und das so wirklich zu realisieren, also lange darüber nachzudenken, hat mich extrem entspannt auch. Also ich habe jetzt viel eher das Gefühl, okay, ich kann jetzt mal ein paar Jahre was machen, ich kann auch was ausprobieren, ich kann mich mal auf etwas einlassen und danach mache ich was anderes vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und etwas, was ich unbedingt machen möchte, kann ich auch in 10, 20, 30 oder 40 Jahren noch machen. Also diese langfristige Perspektive auf mein eigenes Leben, das hat mich, glaube ich, schon sehr verändert im Sinne von entspannt. Und sonst so auf einer allgemeinen Ebene ist schon so dieses, wie individuell eigentlich der Alterungsprozess ist und wie alt wir werden. Es gibt einfach gar keine allgemeingültigen Aussagen über das Älterwerden, die man so treffen könnte, außer vielleicht von Falten und grauen oder weißen Haaren. Genau, und innen, also von den kognitiven und sonst den Fähigkeiten, ist das halt super individuell. Und dass wir bei einer Gesellschaft leben, die das überhaupt noch nicht verstanden hat. Also wo wir sehr stark Bild haben, dass ältere Menschen oder alte Menschen noch zu Hause sitzen können, noch vielleicht ein bisschen mit dem Hund spazieren können, wenn sie das noch können, aber dann so langsam eigentlich so auf dem klaren Weg sind irgendwann ins Altersheim. So. Und wenn man aber mal begreift, dass wenn wir einen anderen Umgang finden mit dem Alter, wenn wir gucken, dass wir fit bleiben, wenn wir uns auch nicht überarbeiten, wenn wir auch die gesellschaftlichen Strukturen haben, dass alle auch wirklich glücklich und fit und motiviert durch ihr ganzes Leben kommen, dass dann auch sowas wie der demografische Wandel oder die Alterung der Bevölkerung überhaupt kein Problem ist. Also dass diese Problematisierung von diesem demografischen Wandel eigentlich ein totaler Quatsch ist und dass es nur darum geht, dass wir unsere Strukturen und den Arbeitsmarkt so ein bisschen verändern. Und dann können wir auch mit einer älteren Gesellschaft ein super gutes Leben haben. Und das war total schön. Es war eigentlich eine sehr positive Überraschung.
Du bist ja noch einigermaßen am Anfang deiner Arbeitskarriere. Und ich finde total spannend, dass du ja eigentlich schon gemacht hast, was du dann im Buch später beschreibst. Du hattest mit 24 einen Job mit ziemlich viel Verantwortung und hast dann danach irgendwie wieder mit einem Praktikum begonnen. Ich fand das irgendwie super spannend zu sehen. Konntest du das auch irgendwie aufnehmen im Zuge des Schreibens des Buchs?
Ja, also ich glaube, also ob man das will oder nicht, man schreibt sich selber ja auch immer in seine Texte. Und für mich war das ein super wichtiger Schritt. Also von diesem, ich war irgendwie die Hälfte meiner 20er durch Chefin und hatte diese Verantwortung und damit aber auch eine gewisse Anerkennung. Ich war irgendwie eine wichtige Person, ist massiv übertrieben, aber doch in meinem Umfeld war ich so, klar, okay, ja, das ist die Begründerin der Republik, ich war irgendwie auf die Chefin, die Sitzung leitet und so weiter. Und das verändert einen, das macht was mit einem. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, aber es verändert einen. Und dann sozusagen nochmal Praktikantin zu werden in einem anderen Land, wo du einfach komplett irrelevant bist. Also wo irgendwie niemand interessiert sich dafür, was du jetzt zu sagen hast und so. Das war schon, das ist fürs Ego gar nicht so ein einfacher Schritt. Aber ich glaube, wenn man den macht, ist es natürlich sehr gut. Also ich glaube, es war für meine persönliche Entwicklung sehr gut, auch nochmal zu merken, so einfach nochmal zu spüren, wie es ist, wenn man eben nicht oben in der Hierarchie ist, sondern unten in der Hierarchie.
Kommen wir nochmal zurück zu etwas, was du auch schon erwähnt hast, und zwar die Verantwortung. Du hast bereits erwähnt, dass du das super wichtig findest und das auch dich ja in deinem Weg steuert und lenkt. Du hast auch mal geschrieben, dass Demokratie und Zivilgesellschaft gar nicht überleben würden ohne ehrenamtliche Arbeit, sondern sofort zusammenbrechen. Engagierst du dich momentan auch ehrenamtlich oder wieso denkst du, dass das Ehrenamt so einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft hat?
Also es hat ja objektiv sozusagen einen wichtigen Stellenwert. Also ich glaube, wenn man jetzt an den sozialen Bereich denkt oder vor allem auch an die Politik oder, keine Ahnung, die Freiwillige Feuerwehr und so weiter, es gibt ja wirklich einfach objektiv viele Bereiche, die nicht funktionieren würden heute, wenn da nicht viel Freiwilligenarbeit geleistet wird. Also gerade auch Sportbereich, Jugendsport. Und ich glaube, ich habe das da geschrieben und ich betone das auch immer wieder, weil wir so ein bisschen die Tendenz haben, das zu übersehen in unserer Gesellschaft, die halt schon sehr sich ums Geld dreht und darüber, wo das BIP wächst. Und dann vergessen wir manchmal, wie wichtig eigentlich die Arbeit ist, die eben nicht bezahlt ist. Und ich selbst würde mir auch eine Gesellschaft wünschen, in der das Geld oder die Lohnarbeit noch einen kleineren Stellenwert hat und die freiwillige Arbeit oder die Arbeit, die man aus sich heraus macht, aus einer intrinsischen Motivation heraus, einen größeren Stellenwert hat. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch so betont. Ich bin kürzlich wieder in eine Partei eingetreten. Ich glaube, das ist jetzt so wieder meine Freiwilligenarbeit. Genau.
Ja, du hast ja auch betont, dass du eigentlich immer politisch aktiv warst oder politisch warst, zumindest seit der Zeit, dass du schon bei den Jungen Grünen warst. Kannst du dir auch vorstellen, wieder aktiv Politik zu machen?
Ja. Also ich war jetzt sehr lange im Journalismus. Also in der Republik war ich nicht Journalistin, aber ich war trotzdem im journalistischen Kontext. Aber da gibt es natürlich sehr stark dieses Unabhängigkeitsgebot, dass sozusagen bei Parteimitgliedschaften oder bei aktiver Parteipolitik fast noch am stärksten gilt. Also es ist sehr, sehr, sehr verpönt, als Journalistin offen zu einer Partei zu stehen. Ich finde das falsch, aber ich habe es halt trotzdem mitgemacht und bin jetzt so, fühle mich sehr befreit. Das war ein sehr befreiender Schritt zu sagen, nein, das ist mir jetzt egal. Meine politische Haltung ist mir wichtiger und mein politisches Engagement ist mir wichtiger. Und wenn ich dann deswegen irgendwie gewisse Aufträge im Journalismus nicht bekomme, ist es weniger wichtig für mich. Wie aktiv ich Politik machen, mir vorstellen kann zu machen, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Also ich bin ja auch erst seit 2 Jahren in Berlin und ich kenne auch die Politik da gar noch nicht. Also jetzt gerade ist das so ein großes Kennenlernen auch der Strukturen. Ich glaube, weil wir ja dieselbe Sprache sprechen, unterschätzen wir, glaube ich, sehr oft, wie, oder ich habe das unterschätzt, oder ich sehe das bei anderen Schweizerinnen, das unterschätzen, wie groß der Wechsel zwischen Schweiz und Deutschland doch ist. Also es ist halt doch einfach ein anderes Land und ich bin da eine Immigrantin und ich muss ganz vieles einfach auch neu lernen, bevor ich mich wirklich nützlich machen kann. Ich glaube aber, dass eine Partei auch ein guter Ort ist, um das zu lernen. So.
Mhm. Ja, und das ganze politische System ist ja auch trotz allem ziemlich verschieden. Und
ja, und die Debattenkultur. Also ich glaube, so das System lernen, das kann man ja irgendwie, kann man ja auch mal noch 2 Stunden Wikipedia-Artikel lesen, dann weiß man schon irgendwie, wie die unterschiedlichen Institutionen heißen und für was die zuständig sind. Aber ich glaube, so die politische Kultur, ja, die Art, wie man debattiert und was höflich ist, was nicht mehr. Ich meine, Deutschland hat einen raueren Ton. Zum Beispiel finden dort total viele Leute, dass ich höflich sei. Und es hat in der Schweiz noch nie jemand gesagt, dass ich höflich sei. Ich glaube, das sind dann einfach diese kulturellen Unterschiede, die doch relativ groß sind.
Ja, also es ist in der Politik so, das ist sicher im Journalismus so, dass du dich mit breiten Themengebieten beschäftigst. Genau, und ich würde gerne noch ein bisschen über deine Zeit in der Studienstiftung sprechen. Und du hast eben schon erwähnt, dass du während des Maschinenbauingenieurstudiums schon Fächer aus anderen Gebieten besuchen wolltest und das dann auch geschafft hast, dass das geht. Du hast auch mal gesagt, dass du dich eher in die Breite als in die Tiefe spezialisieren oder weiterbilden möchtest. Denkst du, dass der Journalismus jetzt der richtige Ort ist oder denkst du auch, dass vielleicht das Interesse auch ein bisschen aus der Studienstiftungszeit kam?
Also ich glaube, ich habe in der Studienstiftung wirklich viele Sommerakademien mitgenommen. Ich war, glaube ich, jeden Sommer in der Sommerakademie und habe das geliebt. Auch dieses sich eine Woche lang irgendwie komplett in irgendein Thema rein nerden mit den unterschiedlichsten Menschen. Auch in den ganzen Gesprächen, die am Rand der offiziellen Veranstaltung stattfanden, irgendwie zu hören, was andere so in ihrem Studio machen. Ich habe das geliebt. Aber ich glaube, dass ich sozusagen eher breit als tief interessiert bin, das ist tiefer in mir angelegt als jetzt. Ich glaube, das war schon vor der Studienstiftung so. Das hat so ein bisschen mit genau Lust auf Neues versus Geduld, sich irgendwo ganz lange in Details reinzugraben. Ich bewundere Leute extrem, die das können und habe gerade auch im Rahmen der Studienstiftung ja immer wieder auch Leute kennengelernt, die dann so richtig, richtig gut in ihrem Feld wurden, wo man schon bei den, schon als Studentin irgendwie gesehen hat, wo die Person, die ist so angefressen von ihrem Fachgebiet und die wird sich jetzt da irgendwie wahrscheinlich ein Leben lang reingraben. Finde ich mega faszinierend und super schön. Genau, war jetzt aber nie mein Ding und insofern ist Journalismus sicher ein sehr gutes Betätigungsfeld, weil man da ja sich sozusagen immer wieder neue Gebiete aneignen muss und wo es halt mehr darum geht, ja, Dinge, Verbindungen herzustellen. Also ich glaube, was mich viel mehr interessiert, sind so die wirklich großen Fragen, wo man dann halt aus ganz vielen unterschiedlichen Fachgebieten die Erkenntnisse zusammenziehen muss und darf. Und das finde ich halt auch ein super Privileg. Also ich bin so dankbar, dass Leute so diese fundierte Arbeit machen und ich dann sozusagen einfach so die Haupterkenntnis aus 30 Jahren Forschung mal so schnell irgendwie mir in einer halben Stunde reinlesen kann und das dann verbinden kann mit anderen Erkenntnissen. Ich glaube, das macht mir jetzt einfach viel mehr Spaß.
Ist ja auch super wichtig, dass es Leute gibt, die das dann machen, weil sonst arbeiten ja alle nur so für sich.
Ja, genau.
Cool. Hast du noch eine Erinnerung an deine Zeit in der Studienstiftung, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also ich hab wirklich viele Erinnerungen tatsächlich. Es ist weniger eine Erinnerung, mehr ein Fakt, den ich teilen möchte. Und zwar, ich glaube wirklich, das Wichtigste an der Studienstiftung, abgesehen vom Spaß im Moment, den ich auch sehr wichtig finde, aber so auf der Nützlichkeitsseite ist es eindeutig das Netzwerk. Also das kann ich jetzt auch mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung sagen, wie wichtig es ist, viele unterschiedliche Leute zu kennen. Und zum Beispiel die Republik gäbe es in dieser Form nicht, wenn ich nicht in der Studienstiftung gewesen wäre, weil ich nämlich in der Studienstiftung jemanden kennengelernt habe, Julian, und durch Julian dann Miriam kennengelernt habe, haben wir die neue Welt, das war so ein Utopieprojekt gemacht. Und dann habe ich durch Miriam Christoph kennengelernt und mit Christoph zusammen und anderen zusammen haben wir dann die Republik gegründet. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, diese Beziehungen, die man da findet und aufbaut, die sind extrem relevant und mir war das nie so wirklich bewusst. Also es wird mir jetzt erst in Deutschland, jetzt wo ich nicht mehr in der Schweiz bin und mein Netzwerk nicht mehr habe, wird mir erst bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, so ein Netzwerk zu haben. Und da ist die Studienstiftung einfach Gold wert und war für mich auch Gold wert.
Was für ein schönes Schlusswort. Danke, liebe Clara. Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute auf deinem Weg. Und ich hoffe, wir werden bald viele Bücher von dir lesen können.
Danke, vielen Dank fürs Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr beim heutigen Gespräch dabei wart. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast gerne auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Falls ihr Feedback, Anregungen oder Ideen mit uns teilen wollt, sendet uns diese gerne per Mail an info@studienstiftung.ch. Vielen Dank und bis bald.
Begegnungen @Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.